Ja, ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 35. Heute darf ich begrüßen Stefan.
Hallo.
Und den Ulrich.
Hallo.
Und meiner einer wieder mal. Ja, wir sind heute nicht auf YouTube live, weil unser Video-Experte Bernhard leider nicht dabei ist. Und mir war das jetzt zu mühsam.
Aber zum Nachhören gibt es uns dann wieder.
Ja, ja, natürlich. Auf YouTube. Natürlich.
Und bitte ganz unten im Podcast jetzt die neue Cookie-Richtlinie anklicken.
Ich habe keine neue Cookie-Richtlinie.
Nein, Podcast die.
Ach so, wieso? Hast du das gemacht jetzt? Darf ich euren Namen überhaupt nennen?
Oh je.
Warte mal, das war jetzt Datenverarbeitung, oder?
Für mich ist das okay.
Ja. Gibt es mir jetzt einfach die Zustimmung und die Einwilligung, oder?
Ja.
Passt. Dann habe ich es zumindest aufgenommen.
Ja.
Ja. Das reicht mir auch. Wollt ihr mein Verarbeitungsverzeichnis noch sehen?
Hast du es immer mit?
Immer. Oh, weh, nein, ich kann es auswendig.
Was früher die Briefmarkenalben waren,
ja,
sind jetzt die Verarbeitungsverzeichnisse.
Das ist wohl wahr, ja. Warte, stelle ich noch ein bisschen lauter, wenn ich darf. Jetzt sind wir, glaube ich, alle gleich laut. Gut. Ja, wolltest du über den DSGVO-Wahnsinn reden? Oder?
Ja, ein bisschen können wir schon drüber reden.
Ja,
bin auch dafür.
Also die Erde dreht sich noch immer.
Stimmt.
Auch nach dem 25. Mai.
Mhm.
Was sind eure Eindrücke?
Ja, ich weiß nicht, ich sehe das alles momentan ein bisschen entspannt.
Ja, da bist du nicht alleine.
Bin ich da nicht alleine?
Nein, das steht schon mal fest.
Okay. Sie haben jetzt heute die ersten Klagen ausgegraben, die in Deutschland laufen.
Na, ich habe gehört, dass am Freitag angeblich schon, oder na, auf alle Fälle die Woche, schon die ersten Abmahnungen irgendwie eingetrudelt sind.
Mhm.
Aber das Lustige ist, die... Also,
Entschuldigung, wirklich von den Datenschutzbehörden?
Nein. Also wirklich so auf Unterlassung, so irgendwie.
Aha.
Aber aufgrund von Wettbewerbsverzerrung, also nicht Verzerrung, sondern Vorteil oder was auch immer.
Mhm.
Wo es in Deutschland angeblich irgendein Blabla-Gericht in Berlin hat gesagt, nö, das gilt nicht. Und irgendein anderes irgendwo in Deutschland hat gesagt, ja, das gilt. Also da gab es davor schon irgendwelche Urteile.
Okay.
Weil er schlussendlich auch das Datenschutzgesetz, das es vorher schon gab, eigentlich gewisse Dinge vorgeschrieben hat, ja, woran sich die Leute nicht gehalten haben.
Mhm.
Bei uns auch.
Keine Frage.
Definitiv.
Keine Frage.
Ja. Naja, bei wie vielen Newsletter seid ihr abgemeldet mittlerweile?
Zunehmer. Aber einige. Also,
ja. Ich habe das irgendwie komplett ignoriert, was auf die Gmail-Adresse da wahrscheinlich gekommen ist.
Okay.
Es werden sicher viele gewesen sein. Ja, ansonsten, was mir am meisten aufgefallen ist, ist natürlich auch berufsbedingt, so quasi die Umsetzung von den wirklich großen Webseiten, von den Medienseiten, dass die das einfach ganz unterschiedlich angegangen sind. Und so quasi fast alle haben einfach nur einen Cookie-Banner. Ja? Also du gehst auf die Webseite, sie schreiben alle Cookies, machen alles wie bisher. Ja?
Ja.
Und du kriegst einfach einen Cookie-Okay-Banner wie bisher. Ja?
Aber mit Link, also was mir aufgefallen ist, es stehen, meistens war ja dann eben Link zum Cookie, schlag mich tot, wie heißt das?
Genau, ja, zum Verzeichnis. Ach so, nein, ja.
Die Cookie-Bestimmungen oder sowas, keine Ahnung was.
Ja.
Meistens hat das irgendwie so komisch geheißen. Und jetzt haben die meisten noch einen zweiten Link dabei zur Datenschutzerklärung.
Mhm.
Ich finde ganz interessant diese Geschichte mit diesen riesen Cookie-Bannern, wo dann ganze Registerreiter unten sind, wo man dann wegklicken kann, ja, die man haben will und nicht haben will.
Mhm.
Teilweise so implementiert, dass da unten gar nichts drinsteht, weil es nicht ganz funktioniert noch und so. Also manche üben da noch ein bisschen.
Ja.
Ja.
Aber ich finde es immer interessant, das habe ich vorher eigentlich noch nie so gesehen, dass sich da wer die Mühe gemacht hat.
Stimmt, das gibt es teilweise auch.
Ja. Ja, aber was ich halt witzig finde, ist, dass du, wenn du auf die Webseiten gehst, sie quasi alle tracken, alle Cookies schreiben, Werbung rausschießen, ohne Ende, bevor du überhaupt zugestimmt hast.
Ist das so?
Ist so, ja. Bei den meisten.
Bei dieser Geschichte mit den Registern habe ich auch schon, also wo es die Register unten gibt, wo man die auswählen kann, habe ich auch schon andere Fälle gesehen. Ich habe welche gesehen, wo alle ausgewählt waren. Ich habe aber welche gesehen, wo es die Kategorie gab, unbedingt notwendige Cookies und dann Werbung und Zusatzcookies und so weiter.
Mhm. Okay.
Und wo sozusagen sinnvolle Defaults auch waren.
Verstehe.
Ja, wird man sehen. Wird man sehen, was da rauskommt.
Aber ich meine, die Cookies sind ja eigentlich nur ein relativ kleiner Bestandteil von dem
ganzen Natürlich, Thema. Aber das ist halt so quasi...
Ja, da geht es halt hauptsächlich ums Tracking.
Ne? Das im Internet der größere Bestandteil der DSGVO. Also Cookies und Tracking und...
Also ich finde jetzt gerade zum Thema Informationspflicht bei der Datenerhebung, also Newsletter-Anmeldung, bla bla bla, da finde ich...
Stimmt.
Ja. Und ich habe ein paar... Datenschutz-Statements auch gelesen, vor allem am Anfang, weil es mich interessiert hat, wie die Firmen so darauf reagieren oder darauf agieren. Und es war teilweise echt spektakulär. Ich weiß nicht mehr, welches Firma es war, aber das war, also wenn du das ausdruckst, wären es 30 DIN A4 Seiten gewesen. Also teilweise riesen Konvolute an Text, die da fabriziert waren.
Teilweise auch.
Was genau wieder dem widerspricht, dass es ja eigentlich allgemein verständlich sein sollte.
Und alle schreiben dann rein aufgrund von Artikel sowieso, Paragraph sowieso, bla bla bla, was eh keiner auswendig kennt.
Ja. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass einige Webseiten quasi aus Übersee mit dem 25. Mai quasi Europa blockieren.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Eine LA Times gibt es in Europa nicht mehr.
Ja.
Die haben einfach gesagt, es tut uns leid.
Ja.
Wir versuchen das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, aber wir sind nicht mehr erreichbar.
Instapaper, glaube ich, zumindest am Anfang steht
Glück. Ja, doch ein paar Services haben gesagt, dann halt nicht.
Genau. Ist auch verständlich bis zu einem gewissen Grad. Ja. Weil wenn du das ordentlich machen willst, dann brauchst du wirklich viele Ressourcen. Ja, und musst wirklich quasi viel Arbeit dort reinstecken.
Ja.
Und die werden sich einfach die Nutzerzahlen aus Europa angeschaut haben, wenn gesehen haben, das sind 0,2% des Traffics. Auf Wiedersehen. Sein,
ja.
Wenn wir das ordentlich machen, rechnet sich das in 10 Jahren.
Ja.
Also.
Ja. Mich würde noch interessieren, was jetzt mit Großbritannien passiert. Weil momentan haben sie es ja.
Ja. Aber ich meine, das wird dann so ähnlich sein wie mit der USA, also die an
Privacy Shield oder so.
Ja. Für europäische Kunden müssen sie es ja trotzdem.
Das eh. Also EU-Bürger.
In dem Umfeld habe ich zwei Fragen. Die erste dreht sich um die Klage, die der Max Schrems mit dem Not Your Business gestartet hat, worüber ich nur gelesen habe, also ich habe nicht die Klage selber gelesen, sondern nur einen Artikel darüber, und der war für mich sehr verwunderlich, nämlich angeblich klagt er Facebook dagegen, dass du das Service nicht benutzen kannst, ohne dass deine Daten weitergegeben wird.
Genau.
Also so quasi aufgrund der marktbeherrschenden Stellung müsste es Facebook erlauben, ist scheinbar Intention da dahinter, dass man sich das Service auch bedient.
Du brauchst eine Alternative. Du darfst nicht sagen, so also quasi Daten her oder du kriegst uns nicht, also du kriegst den Service nicht. Das darfst du nicht machen. Du musst eine Alternative bieten.
Ist das so?
Meines Wissens nach ja. Wobei bei Twitter ist es auch so. Also wenn du nicht zustimmst, ist die nächste Option Account löschen.
Genau. Ja. Bei manchen Services war es sogar so, du musst vorher zustimmen, bevor du den Account löschen kannst. Das war besonders lustig. Das habe ich nämlich auch bei ein paar Sachen gemacht.
Dann. Also beim Standard haben wir es so umgesetzt, dass du quasi entweder zustimmst oder, und das ist rechtlich anscheinend okay, ein Bezahlprodukt nimmst. Ja. Aber du hast einfach die Möglichkeit, ohne dass du getrackt wirst, ohne Cookies, ohne Werbung, ohne den ganzen Wahnsinn, den Service zu konsumieren.
Okay.
Es kostet halt.
Aber bei allem, wo ich drüber gestolpert bin, wart ihr die Einzigen, die das so gemacht haben?
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, wie das dann bei all den anderen
auch passiert,
sich weiterentwickelt.
Genau, also wir haben halt wirklich sehr, sehr viel Zeit und Aufwand reingesteckt. Also wir sind sicher Minimum 6 Monate jetzt schon dran an dem ganzen Thema. Und haben das wirklich ernst genommen. Ja. Was natürlich auch ein Problem sein kann. Ja. Mhm. Weil wenn alle anderen damit durchkommen, so wie sie es gemacht haben, also einfach nur einen um 20% größeren Cookie-Banner zu machen, der sofort beim ersten Scrollen verschwindet und du hast zugestimmt.
Ja. Ja.
Das gibt es nämlich auch zuhauf.
Oder auch, was die Cookie-Banner, die einfach stehen bleiben, wenn du herumsurfst auf der Seite, die einfach als Overlay unten drüber bleiben
und du machst also alles wirklich, andere. Wirklich schlimmer finde ich so quasi die implizite Zustimmung bei Seitenbenutzung oder Servicebenutzung. Ja, genau. Und das koppeln sie wirklich an Scroll-Event vom
von der Maus,
von der Maus
oder halt vom Browser. Ja. Halt,
und sobald du einmal scrollst auf der Seite oder quasi den Mauszeiger bewegst, hast du zugestimmt zu allem. Ja. Das finde ich schon hart.
Ja. Ja.
Aber natürlich, ja, du willst als Seitenbetreiber, magst du halt sicherstellen, dass die Leute es möglichst schnell über diese Schranke kommen. Ja.
Ich habe kaum wo gesehen, dass du die Settings, wenn du sie einmal gesetzt hast, wiederfindest.
Ja. Stimmt, ja.
Was du eigentlich können solltest, weil das wäre ja das Thema mit dem Zurückziehen von der Zustimmung. Bin gespannt, was sich da entwickeln wird. Ja.
Also beim Standard unter / Datenschutz kannst du widerrufen.
Ja. Okay.
Jederzeit.
Okay. Ja.
Schwieriges Thema.
Schwieriges Thema.
Und anderes Thema, also das war die erste Frage, war das was ihr da so von der Schrems-Geschichte, von der Klage hältst. Der zweite ist, wie sieht es eigentlich aus mit geschlossenen Services, die im Internet, übers Internet angeboten werden, aber wo du sozusagen nicht viel mehr siehst als die Login-Seite? Zum Beispiel dein Pad.
Genau.
Wo wir da die Sachen eintragen. Müsste man da auch eine...
Ich müsste eigentlich, glaube ich, zumindest eine Datenschutzerklärung zur Verfügung stellen.
Mhm. Auch wenn du das Service niemandem anbietest.
Naja, aber dann geht es um die Leute, die es eben nutzen.
Ja, gut, die könnten ja auf anderem Wege auch zugestimmt haben.
Ja, trotzdem. Ja. Nein, im Prinzip eh.
Also aber wir haben ja gerade zugestimmt vorher.
Ich meine eben also Sachen wie irgendwelche Intranets oder so, die übers Internet noch erreichbar sind und so weiter. Nicht?
Mhm.
Ja. So oder Ticket-Apps und so, Bugtracker.
Ja,
so
Bugtracker-Geschichten und sowas. Ja.
Quasi Business-Apps.
Ja. Ja. Mhm. Ich weiß da ehrlich gesagt auch keine Lösung.
Und ich habe ein bisschen herumgespielt. Ich habe ja schon erzählt, ich bin mit dem Phoenix zurzeit ziemlich unterwegs und habe mir das angeschaut, wie das da eigentlich mit den Cookies aussieht. Weil wirklich verwenden tue ich das Cookie ja erst, wenn jemand sich einloggt. Vorher ist es ja quasi nur, weil es das Framework halt standardmäßig setzt.
Ja.
Und ich habe jetzt versucht, mich da hineinzutigern und herauszufinden, wo ich das loswerde, solange das, also das ist keine triviale Aufgabe, solange das noch gar nicht benötigt wird.
Mhm. Also quasi das Cookie erst zu setzen, wenn er sich quasi einloggt.
Genau. Mhm. Weil ich habe auch geschaut, explizit, was steht denn eigentlich im Cookie wirklich drin. Ja. Habe ich auch recht interessant gefunden, die zwei Sachen, die drinnen sind die User-ID im Endeffekt und das CSIF-Token schreiben sie auch rein,
was ja in dem Formular drin ist. Also das wollte ich nämlich gerade ansprechen, gerade dieses Cross-Site Request Forgery Token, das ja eigentlich zur Sicherheit des User-Server auch nützt.
Aber das ist ja nur notwendig, wenn Daten übertragen werden. Und solange du nur herumklickst, werden ja keine Daten erfasst.
Naja, nein, aber ich muss es ja vorher setzen, bevor er das Formular abschickt, ne?
Genau, aber erst dann bei der ersten Seite mit dem Formular ist es notwendig. Solange es kein Formular auf der Seite gibt,
weiß
ich
nicht. Ja, gut.
Auf der anderen Seite fällt das halt schon in die Kategorie betriebsrelevante Cookies.
Ja, finde ich auch.
Ja, ja. Ich habe nicht gemeint, dass es illegal wäre.
Ja,
ich habe schon geschaut, kriege ich es los überhaupt?
Ja, sicher.
Und das ist einfach nicht vorzusehen. Mhm. Also das wird bei vielen Frameworks so sein, dass das echt schwer ist, das loszuwerden, wenn man es loswerden will. Mhm. Nicht.
Ja, lustiges Thema.
Es ist wirklich fraglich, Es ist auch mit den ganzen Statistik- und Analytics-Tools so quasi wie du deinen Erfolg misst, deine Erfolgsmessung, ist es jetzt auch ein großes Problem. Weil du halt einen gewissen Prozentsatz der User, die du vorher mitgezählt hast, schlicht und ergreifend nicht mehr mitzählen kannst. Weil du über sie nichts weißt. Ja. Die landen auf deiner Schrankenseite oder sonst wo. Ja.
Naja.
Gehen vielleicht nicht weiter. Ja. Ich meine, dann ist die Frage, ob du das überhaupt zählen solltest.
Ja, aber schlussendlich schreibe ich ja trotzdem immer noch ein Log-File. Ne?
Ja, ja schon, aber das quasi das Server-Log-File
bekommst du nicht in Google Analytics rein.
Bekommst du nicht in Analytics.
Aber in andere Systeme schon. Ne?
Ja, aber in die großen Zählsysteme, die deinen Erfolg messen, die wichtig sind für die Außenwirkung, die haben keinen Zugriff darauf. Also die gehen alle mit Skripts in die Seite.
Ja, aber wenn Matomo zum Beispiel, wenn ich das selber hoste, kann ich dem Ding meine Log-Files schicken und der passt das einmal durch. Ne? Das geht schon. Das Problem ist, da sind halt eigentlich auch wieder personenbezogene Daten drinnen, weil eine IP-Adresse
natürlich, ja,
ein personenbezogenes Datum ist.
Da habe ich mir angeschaut, relativ viele anonymisieren die jetzt, wie sie sagen.
Absolut.
Eigentlich ist es ja nur pseudonymisieren.
Ja.
Und den Ansatz, den sie so treffen meistens, ist das letzte Triplet zu...
Ja, aber es sollten zumindest zwei sein, finde ich.
Ja, aber es ist die meisten
sind
das letzte. Also Analytics macht das letzte, oder? Und ich das glaub, auch erst am Google-Server.
Das ist nämlich, das, und das Orge ist, du lädst ja dieses deppelte JavaScript-File ja auch von Google. Ja? Das heißt,
damit haben sie
deine IP-Adresse. Ja.
Natürlich.
Also deswegen finde ich komplett absurd.
Nee, aber was wäre die Lösung?
Ja, ja, dass du
Google
halt
Analytics
Google Analytics JavaScript von deinem Server aus lieferst zum Bleistift.
Ja.
Nein, ich habe diese ganze.
Aber, ja,
das ist natürlich ein Wahnsinn.
Ja.
Ich habe die ganze Thematik jetzt zum Anlass genommen, erstens einmal Google Analytics wirklich zu stanzen und auch relativ viele andere Sachen sozusagen mir reinzuholen. Mhm. Also, ich habe früher einfach die von Twitter zum Beispiel das Widget verwendet, so wie sie sich vorstellen, dass man es einbettet und von Flutter und so weiter. Ja. Und das von Twitter alleine, ich glaube, das war das von Twitter, erzeugt 8 Requests vom Browser. Client.
Und nur beim
Darstellen von und das alles sich zu holen. Weil das holt da Schrift noch, holt CSS natürlich, und JavaScript und alles mögliche an Kram.
Ja, da gibt es ja jetzt ein nettes Projekt. Ich meine, ORF hat sich ja da, ich weiß nicht, ob sie das selber gebastelt haben, aber es gibt ein ähnliches Projekt von Heise.
Ja.
Das hat früher Sheriff geheißen oder Sheriff von, und heißt jetzt Empathy. Und sie haben es Open Source gestellt, jetzt ist jetzt auf
wirklich?
GitHub.
Okay.
Und das cool, also das Lustige ist, das ist einmal ein Client-Teil, halt mit JavaScript und keine Ahnung was und hin und her. Es ist aber auch eine Server-Komponente
dabei. Ja, muss sein, die APIs abgreift, ne?
Genau, weil die Server-Komponente holt sich quasi den Twitter-Tweet, sage ich jetzt einmal, stellt dann quasi nur den Text dar. Ja. Und wenn du dann sagst, yes, will ich, dann lädt er eigentlich erst die alle anderen Sachen von Twitter nach.
Twitter war einer der wenigen Services, die das aber schon immer können hat. Also die haben so quasi, die haben dir über den API-Call, den du gemacht hast, haben sie dir quasi ein simples HTML mit dem Tweet geliefert.
Ja.
Und erst dann, wenn du das JavaScript eingebunden hast, haben sie das Widget nachgeladen.
Genau. Umgebaut und keine Ahnung, was Bilder angezeigt und so. Was
auch aber also ich kenne nur Twitter als Service.
Na, MPD unterstützt auch nur momentan Twitter und diese ganzen Videoplattformen, YouTube und Vimeo und was weiß ich alles.
YouTube war das mit den 8 Requests. Genau, Twitter waren nicht so viele. Ja.
Okay.
YouTube geht auch auf Google
Analytics. Also sind sicher 8 Requests für das Widget.
Auch?
Nein, 120.
Also aber
Minimum.
Bei Google waren sie es wirklich.
Ja. So.
Ja.
Nur kurz. Oder haben wir noch was zum Thema DSGVO?
Ach, ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Man wird sehen. Ja, es müssen sich mal die ganzen quasi User-Daten bei den großen Webseiten beruhigen. Es müssen mal die Leute über die Schranken drüber kommen. Es muss einmal erste Aufreger geben, erste Anfragen geben und dann wird man sehen. Ja, und dann kommt schon die E-Privacy-Verordnung.
Stimmt, die kommt jetzt schon auch bald, gell?
Ja. Und dann wird es, also die ist ja nochmal knackiger und dann wird
sich... Ich kann es noch gar nicht durchlesen.
Dann wird sich's weisen, wer Probleme kriegt und wer nicht.
Ja.
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 Weil durch die E-Privacy kommen die, aber das ist nur Hörensagen, da bin ich echt kein Experte, aber da kommen die das alle so machen, wie sie es gerade machen, nicht durch.
Okay.
Ja, keine Chance.
Okay.
Mal schauen.
Na, schauen wir mal. Ne. Na gut, nur kurz, ich habe ja letztens irgendwann mal gesagt, so, dass ich mit der Live-Qualität nicht so zufrieden bin und bin dann draufgekommen und ich habe es auch dann ein paar Episoden nachgehört und da habe ich dann irgendwann gesagt, dass der Stefan so leise ist und ich habe dann nachgeforscht in meinen Aufnahmen, da war der Stefan nämlich auf dem Port 1 vom Zoom. Mhm. Und die letzten paar Male war dann immer ich auf Port 1. Und siehe da, ich habe den Pad-Switch eingeschalten und der hat einfach den Eingang um minus 20 dB gedrückt. Deswegen habe ich mich kaum gehört oder hauptsächlich über die anderen Mikrofone. Mhm. Ja, das war der Grund, das habe ich jetzt wieder behoben. Was so ein kleiner Switch ausmacht. Ja, gut. Was haben wir da noch? Ach. E-Fail.
E-Fail, der verdrängt.
Ich habe das auch schon wieder verdrängt.
Ich stehe auf der Leitung.
Vor allem habe ich es als gar nicht so aufregend empfunden.
Ja, na, ich habe. Ich,
es geht
aufregend,
um E-Mail und Verschlüsselung.
Genau, es geht um E-Mail und PGP oder SMIME. Das war die
PGP-Geschichte.
Das ist ja wieder, in Wahrheit stecken da mehrere verschiedene Sachen dahinter. Die eine Geschichte, die ich interessant gefunden habe, war. Jemand fängt eine verschlüsselte E-Mail ab und baut vor und nach dem verschlüsselten Teil noch einen Nachrichtenteil ein, wo er einen Image-Tag aufmacht und am Schluss den wieder zumacht. Und dann wird quasi vom, wenn der Mail-Client das Mail entschlüsselt, wird der entschlüsselte Text quasi in den Image-Tag reingeschrieben
und als Request irgendwo hingeschickt.
Macht den Request, wenn du HTML und Bilderanzeigen eingestellt hast.
Naja, wie jedes Mobiltelefon.
Nein, mein K9-Mail zeigt mir keine HTML-Mails an.
Ja, aber wie viele User hat K9-Mail?
Ja, das weiß ich.
Also ich kannte das bis vor einer Sekunde nicht. Nee, ich kenne das nicht. Nein, aber das ist sehr lustig, weil also das klassische Outlook blockierte Bilder.
Ja.
Ja, noch immer.
Ja.
Das Outlook am Telefon nicht.
Wirklich nicht?
Nein.
Okay.
Nein, also am Telefon kenne ich keinen E-Mail-Client, außer jetzt eben K9-Mail, mhm. die Bilder blockieren.
Ja. Okay.
Ich meine, die Frage alles ist, fröhlich geladen.
Kann das Outlook am Handy überhaupt PGP?
Achso, wahrscheinlich nicht. Aber Bilder laden. Default.
Also das war die einfachste Geschichte im Zuge von E-Fail. Es gab dann noch andere, dass man, ich weiß nicht.
Das ist aber sehr cool. Und
die Woche sind es auch wieder neue dazugekommen.
Es sind wieder welche dazugekommen, oder was? Ja, na, da gab es ein Hin und Her, ob das überhaupt berechtigt war, dass die mit der Geschichte überhaupt rausgehen und keine Ahnung was. Dann hat es ein Update von Enigmail gegeben. Das ist quasi dieses PGP-Plugin für Thunderbird. Mhm. Dann haben es Thunderbird auch irgendwie abgedatet, deswegen, und dann hat aber irgendeiner gesagt, na, da gibt es immer nur ein Problem und ja.
Aber
ganz ehrlich, nie jemand eine verschlüsselte E-Mail.
Ja. Ah, mir schon, also ich habe es mit ein paar Leuten.
Okay.
Wo man eben
ich bin ja schon froh, wenn das zumindest signiert, damit ich weiß, ob das wirklich von ihm kommt.
Ja.
Das reicht mal schon.
Also wir schicken einander verschlüsselte
E-Mails. Wir schicken einander verschlüsselte, das stimmt, aber wir.
Aber es ist halt auch noch die
Rand. Wir kommunizieren hauptsächlich über Twitter, weil es sicher ist.
Es muss halt wer zuerst noch das Mail abfangen, das ist auch noch nicht. Also du musst noch einen erfolgreichen Man in the Middle dort
hineinkriegen. Absolut, natürlich, das ist schon klar. Ja. Aber bin ich halt bei irgendeinem schwindeligen Mail-Provider, keine. Ich
weiß, ja, das geht schon schnell, ja.
Also das reicht ja schon. Hm. Gut. Hat sich irgendwer die Google I.O. angeschaut?
Ja, aber ich habe schon wieder halbwegs verdrängt.
Es war irgendwie total unaufgeregt, oder? Also ich habe es nicht verfolgt dieses Jahr. Ich weiß nicht,
wieso. Was schon cool war so quasi der Google Assistant, der dir den Friseurtermin bucht und im Restaurant anruft und so weiter.
Ja.
Das war schon cool, wobei die Diskussionen danach, ob das fake war oder nicht, ist mir egal, ob das fake war. Wenn das in einem Jahr funktioniert, finde ich das schon sehr, sehr witzig.
Definitiv. Ja.
Also, nicht so schlecht. Und ansonsten waren gar nicht so spannende Dinge.
Nicht, oder?
Na?
Also ich habe es irgendwie, ich hätte jetzt nichts gefunden, was ich mir wirklich anschauen wollte.
Zig Updates halt, ja. Google Lens Update und Material I.O. Update.
Stimmt,
und da Update und dort. Ja. Aber
Was war es im Zuge dessen, das Android M, nächste Version, oder war das nachher erst?
Nein, ich glaube, haben es im Zuge dessen schon vorgestellt, irgendwas. Aber jetzt sonderlich tolle Geschichten.
Ja, du, sie haben nur ein Jahr Zeit gehabt.
Also ja,
stimmt. Das ist immer so die Geschichte. Ja.
Na gut, hätten wir es auch.
Wart ihr auf der We Are Developers?
Nein.
Nein, du auch nicht?
Was,
ich
du?
War kurz dort.
Okay.
Ja, also ich habe mir ein paar Vorträge rausgesucht, die interessant sind, und war am zweiten und am dritten Tag, am Nachmittag in Wahrheit, dort.
Okay.
Und habe mir 5, 6 Sachen angesehen. Die meisten, ja, eh. Mhm. Und da habe ich mir die spannendsten rausgesucht.
Okay.
Ja. Was recht witzig war, war ein Vortrag über die Zukunft von CSS. Da hat die Vortragende halt einfach über Dinge geredet, die quasi noch super Draft-Zustand sind. Mhm. War recht witzig, wobei ich mich mit vielen Dingen schon beschäftigt habe, die da besprochen wurden. Und was mich am meisten gefreut hat, also quasi, sie hat immer wieder in die große Runde gefragt, also quasi, wer hat sich das schon angesehen, wer kennt das schon? Und es waren so immer 2, 3 Leute, die aufgezeigt haben.
Wirklich?
War schön. Ja.
Naja, wie viele Leute waren dort? Viele.
Unfassbar viele. Ich glaube, letztes Jahr war es irgendwie für 3.000 ausgelegt,
ja,
dieses so Jahr für 6.000. Ja. Also es war im Austria Center und es war riesig.
Ja. Ja. Na, das Austria Center ist auch riesig.
Ja, ja, das, was mich halt stört bei der Konferenz, ist, dass es keinen klaren Fokus gibt auf irgendein Thema. Mhm. Ja. Letztes Jahr noch mehr, da war irgendwie Chatbot so das große Thema. Ja,
habe ich aber keinen einzigen Chatbot-Vortrag angeschaut.
Ja, aber letztes Jahr waren sicher 10 Chatbot-Vorträge.
Okay,
ja. Gut. Und dieses Jahr war einfach querbeet alles.
Okay.
Ja. Und teilweise okay und teilweise auch wirklich schlechte Vorträge. Also ich habe einen Vortrag gesehen über so quasi Breakpoints und wie man sie richtig macht. Aha. Und wie man Webseiten richtig responsive macht. Also das war Basiswissen von vor 3 Jahren.
Mhm.
Ja.
Gut.
Für manche Leute vielleicht ja. Interessant. Ja. Den coolsten Vortrag, und deswegen bin ich eigentlich auch hingegangen, war vom Mate Rimac.
Mhm.
Das ist ein Typ, der hat ein Elektroauto entwickelt in Kroatien.
Mhm.
Hat 2009 eine Firma gegründet mit, glaube ich, 6, 7 Leuten. Mittlerweile sind das 400 Leute. Beliefern in die Autoindustrie Komponenten,
okay,
und Software. Und ja, das ist quasi so richtig eine Software- und Hardware-Bude, die irrsinnig erfolgreich ist. Und wirklich ein ganz ein cooler Typ. Und die entwickeln eben auch ein Elektroauto, jetzt das zweite.
Mhm.
Und ja, das ist einfach so quasi das ultimative Supercar unter den Elektroautos. Das fährt jeden Tesla davon.
Aha, okay.
Das ist ein verrücktes Ding. Also Rimac Concept 2, falls ich es wer anschauen will, ist okay. Das aktuelle Elektroauto. Ja, und der hat halt einfach erzählt so quasi über die Rolle der Entwickler beim Bau eines Elektroautos.
Ja. Verstehe.
Und einfach ein total charismatischer Typ und total interessant, ihm zuzuhören.
Mhm.
Und bekannt geworden ist die Firma hauptsächlich dadurch, dass der, wer war es, von Top Gear, war es der Richard Hammond, ich weiß es nicht, der hat so quasi das erste Elektroauto hat er geschrottet.
Wirklich?
Ja, das hat er irgendwo, das sind sie Pikes Peak, das ist diese US quasi Bergwertung,
ja.
Ist der raufgefahren, ist durchs Ziel gefahren und dann ist er über die Klippe runtergeschossen.
Was?
Ja, also der ist wirklich komplett zerbröselt. Ja. Das war richtig gefährlich. Ja. Ja. Aber cooler Vortrag.
Mhm. Mhm.
Und ansonsten habe ich mir noch, so quasi bei den Standeln ist halt sehr viel Recruiting gewesen, eh klar.
Ja. Ja.
Jede zweite Firma hat dort wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich Recruiting betrieben.
Das weiß ich nicht, aber...
Hat nicht so gewirkt.
Okay.
Und den einzigen Stand, den ich mir genauer angeschaut habe, war Microsoft. Okay. Die haben nämlich ihr Augmented Reality Headset dort gehabt.
Das Ding? Dingsbums. Ich merke mir es nie. Microsoft.
Lens?
Ja. Lens, ja.
Lens?
Genau. Ja. Genau.
Und ich war irgendwie der Letzte, also wirklich der Letzte, der sich das anschauen hat können. Ja, also das war am, keine Ahnung, Freitag um 17 Uhr. Mhm. Der allerletzte hinter mir haben sie den Stand zugemacht. Ja, und das Ding war irgendwie schon so überhitzt, dass es quasi einen kompletten Offset gehabt hat.
Nein, wirklich.
Du nicht mehr so gut gesehen hast. Aber es ist schon cool, also es funktioniert.
Also ich glaube, dass das Ding schon geil ist, aber es kostet einfach viel zu viel.
Ja, das ist halt
also einfach wirklich zu teuer.
Ja.
Ich habe sogar keine Ahnung, was ist der Unterschied zu einer Oculus Rift oder so?
Es ist Augmented
Reality. Es ist Augmented
Reality. Also du siehst so quasi, du siehst alles ganz normal, als ob du keine Brille aufhättest. Und du
setzt halt Objekte in den Raum rein.
Und sie setzen auf den Tisch vor dir, setzen sie irgendein Objekt. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Und die Auflösung ist nicht schlecht.
Okay.
Ja, und das Ding ist auch nicht so winzig klein, also vom Sichtfeld, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ja, das, was mich wirklich verwundert hat, und das habe ich mir echt nicht erwartet, du setzt das Ding auf und es überrascht dich einfach nicht mehr. Also es ist kein Wow-Effekt da, gar nichts. Es ist einfach,
wirklich?
Ja, du setzt es auf und du akzeptierst, dass da jetzt einfach so ein Ding am Tisch ist und das ist ganz normal.
Also, ja, weil halt das rundherum immer also halt.
Ich weiß es nicht, was es ist. Sein, ja. Ja, also wie ich die Oculus zum ersten Mal aufgehabt habe, habe ich gedacht, ist das leibernd? Mhm. Ja, ist das cool? Ja, aber bei dem Microsoft Lens Ding, das war einfach ganz natürlich und ganz normal. Mhm. Ja. Als ob das jetzt nicht irgendwie so Zukunftshokuspokus wäre. Ja.
Lustig.
Aber vielleicht habe ich schon zu viel drüber gehört.
Das kann auch sein, oder sonst was. Aber ist halt schon Oculus Rift und sonstige Geschichten gewohnt. Ne?
Ja, gewohnt kann man auch nicht
sagen. Ja, ich
habe es ein paar Mal ausprobiert. Aber es war wirklich witzig, dass mich das, keine Phase meines Körpers war da jetzt irgendwie überrascht, dass das
aber funktioniert. Das ist ein Zeichen, dass es gut implementiert ist.
Wahrscheinlich.
Kann man so natürlich auch interpretieren.
Wenn du sonst so irgendwelche Fehler hast, optisch, dann hat man diese Dizziness und so.
Ja, aber das meine ich gar nicht damit, sondern einfach dieses, ja klar geht das. Natürlich kannst du eine Brille aufsetzen und ein Objekt auf den Tisch nageln und das bleibt halt dort und du kannst es dir anschauen und kannst rangehen und die Tür aufmachen von dem kleinen Auto, das da jetzt steht. Mhm. Ja. So quasi dieses, ja, die Zukunft ist schon da. War lustig.
Org.
Hätte ich mir nicht gedacht.
Ich habe noch eine kurze Geschichte. Irgendeine App, bla bla bla, Android, iPhone, hin und her. Und derjenige kommt zu mir, der die macht, und fängt an, er hat ein Problem, am iPhone 10 wird das Splash-Screen nicht mehr angezeigt. Also der Splash-Screen schon, aber die Grafik, die da drinnen ist, ist einfach nur ein schwarzes Kastel.
Ja.
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 So. Ich denke mal, das gibt's nicht. Der überall am Simulator funktioniert, ja. Auf jedem anderen iPhone funktioniert, nur beim iPhone 10 nicht.
Ja.
So, hin und her, bla bla bla, wirklich Sachen ausprobiert, keine Ahnung was, irgendwelche Parameter bei der Grafik, die da eingebunden ist und was auch immer. Also so Blending-Optionen oder was, keine Ahnung was. Alles wurscht.
Das war die Grafik selber, oder?
Nein.
Nein, was war's?
Wir haben das iPhone 10 neu gestartet und dann ist gegangen.
Ah, lustig.
Das ist schon seit eineinhalb Wochen gerannt, also und hatte keinen Reboot. Mhm. Und nach dem Reboot war alles gut.
Witzig. Das heißt, da ist irgendwas vollgelaufen.
Was auch immer. Mhm. Ja. Wenn das iPhone 10 macht, ich bin ja kein iPhone 10 User, ja. Bis ich draufgekommen bin, wie ich eine App schließen kann, ja, habe ich einen Knoten in die Finger gehabt. Also es gibt keinen Home-Button mehr, ja, und du musst
nur noch Gestures.
Ja. Na, wie auch immer, auf alle Fälle war das, ja, nach eineinhalb Stunden ausprobieren.
Witzig.
Habe ich dann irgendwo gelesen, einmal einen Reboot machen. Mhm. Das haben wir dann halt gemacht und dann war es wieder gut.
Also so weit sind die jetzt schon.
Ja, anscheinend, ja. Mhm.
Ich habe jetzt auch ein Device, wo ich das hin und wieder machen
muss. Ja.
Das ist das Spielzeug, was ich da links am Handgelenk habe. Das ist ein GPS-Tracker, also eine Laufuhr.
Das ist die Garmin-Geschichte,
oder? Das ist die Garmin, genau, das ist ein Forerunner 235. Ich habe mir die gekauft, weil es ganz nett ist. Ja, auch im Hinblick auf Pulsmessung. Vielleicht macht es am Handgelenk, brauchst keinen Brustgurt dazu. Ja. Und kann GPS und GLONASS, also die russischen Satelliten. Was am Anfang echt spektakulär ist, wenn du das erste Mal rausgehst, schaltest ein, er sagt, suche GPS, dann zwei Sekunden später, bip, bip, GPS gefunden. Und nach zwei Sekunden hat er es wirklich gehabt. Also das war cool. Schon beeindruckend. Dann war ich einmal laufen in Deutschland und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, hat er geglaubt, dass er in Deutschland ist. Und hat immer die Delta versucht, aus Deutschland zu rechnen und hat dann 3-4 Minuten herumgerechnet.
Wirklich?
Ja. Dann hat er Updates eingespielt. Also die Uhr updatet sich auch. Also die macht da Betriebssystem-Updates und so weiter.
Von
also
selber oder was? Hat die ein WLAN-Modul oder?
Die hat Bluetooth.
Okay. Und über das Handy dann?
Holt sich über das Handy dann die Geschichte, genau. Das funktioniert meistens. Und hin und wieder ist es auch so, dass sich das Ding so aufhängt, dass es gar nicht geht.
Okay.
Allerdings merkt man das gar nicht so richtig, weil das eigentliche User-Interface geht noch.
Aber es tut nichts,
oder? Aber also es tut dahinter sozusagen ja, nichts. Also er trägt nicht mehr, er findet nichts mehr. Nur diese Standardgeschichten vom Umschalten vom User-Interface. Also sozusagen das Frontend ist noch responsive.
Ja gut so,
aber dahinter nichts mehr. Und okay. Lustig ist, also da haben wir gedacht, na, was machst du jetzt, startst du damit durch, der alte Witz, nicht? Und dann hat er zum Runterfahren, glaube ich, 5 Minuten gebraucht und dann habe ich gemerkt, okay, dürfte wahrscheinlich ein Prozess hängen oder sowas und ab dem Zeitpunkt ist es wieder gegangen.
Okay.
Und heute war jetzt der erste Tag wieder, wirklich seit 2 Monaten, glaube ich, ist es, dass er innerhalb von 2 Sekunden wieder das GPS gefunden hat. Also jetzt, aber es sind seitdem, was sind 6, 7 Updates oder so eingespielt.
Okay.
An und für sich ist aber sonst das ein nettes Device.
Ja.
Ja, also es ist schon deutlich besser als der GPS-Track mit dem Handy. Handy
selber.
Ja. Ja. Schon genauer, ja.
Jetzt fällt mir noch kurz was ein, weil du über Prozesse und die Uhr geredet hast, zu dem RIMAC-Vortrag.
Ja.
Glaubt ihr, wie viele Prozessoren sind in dem Elektroauto verbaut?
Ich will es gar nicht wissen.
120.
Ja, ich schätze auch einmal so zwischen.
Es sind 77 Prozessoren. Ja.
77.
77.
Ja,
ja.
Ja.
Das ist irre, oder?
Ja, definitiv.
Naja, andererseits, das heißt ja, es ist modularisiert, nicht? Also
natürlich, ja. Natürlich ist es modularisiert, ja. Und das ist ja auch ihr Geschäft, ja. Sie verkaufen ja auch wirklich die Module.
Das sind
ja.
Dann alles Hardware-Microservices.
Genau,
genau.
Ja. Natürlich, da sind auch Dinge drinnen wie autonomes Fahren und.
Also das ist schon auch dabei, oder was? Oder?
Ja, das ist schon noch dabei, wobei sie autonomes Fahren quasi nicht, also ihr Ziel ist das nicht so zu machen wie Tesla oder Uber oder Google,
okay.
Name it, sondern sie konzentrieren sich eher so quasi auf autonomes Fahren und Fahrassistenz im Renneinsatz.
Also die wollen in die Formula I oder was?
Nein, gar nicht in die Formula I, aber sie wollen so quasi, dass dich das Auto unterstützt, Rennfahren zu lernen. Ja.
Zu lernen?
Was ja, zu lernen braucht. Und zu also quasi klar. Ideallinien.
Das ist total super auf der Südostangente.
Nein, aber ich meine, das Auto kostet über 1 Million, das fährst du nicht
so,
auf
okay.
Die Südostangente. Ja. Das kommt im Anhänger, kommt das auf die Rennstrecke ja, okay. Und dort fährst du es dann.
Okay. Mir wird eher so das andere Ende der Elektromobilität viel mehr reizen, weil das ist so, dass das werden einmal 100 Leute haben auf der Welt,
genau,
das Auto. Nicht?
Ja.
Aber mich würde interessieren, dass sich das einmal halbwegs durchsetzt. Und ich meine, okay, ist IT-Killer, aber jetzt trifft dich auch in Elektromobilität ab. Ich habe wieder mal ein hübsches neues Konzept gesehen, das mir sehr gefallen hat. Mir gefallen so diese E-Bikes, die dann mit Gehäuse sind, also Velomobile heißen.
Ui, da habe ich letztens auch eins gesehen,
und
auf der Straße.
An und für sich sind es eigentlich immer sozusagen E-Bikes, also in dem Sinne, dass das eigentlich ursprünglich einmal ein Fahrrad war, halt ein Liegerad.
Und haben dann so ein komisches Ei drauf oder was? Oder?
Und ja, und der Elektroantrieb ist sozusagen auch dran geflanscht in gewissem okay. Sinne, nicht? Also wie bei einem E-Bike. Ja. Also das ist ja eigentlich ein E-Bike, ist ja eigentlich ein Fahrrad, das man um einen Elektroantrieb erweitert hat.
Genau so ist es ja.
Aber in gewissem Sinne ist das ja paradox, weil damit hat man sozusagen die Mechanik des Antriebes und man hat noch den Elektromotor, der vielleicht sogar dann vorn auf was wirkt oder gar nicht auf die gleiche Achse wie der mechanische Antrieb. Nicht? Und ein norwegisches Projekt, den Namen habe ich vergessen, ich schicke aber dir dann den Link, dass du es in die Shownotes geben kannst, geht jetzt ein bisschen den anderen Ansatz. Die lassen sozusagen den mechanischen Antrieb weg. Das heißt, das Fahrzeug wird über Elektromotoren angetrieben wie ein Elektroauto, ganz einfach, mit sehr kleinen Motoren. Und damit du nachladen kannst, hast du einen weiteren Elektromotor, der aber als Generator betrieben wird und in den strampelst du rein.
Ah,
also
okay.
Du bist sozusagen mechanisch nie an die Räder gekoppelt, sondern du lädst die Akkus
Batterie
und auf, die okay. Akkus betreiben die Elektromotoren dann hinten dran.
Da gibt es schon mehrere Konzepte.
Das habe ich bisher mal gesehen, ja.
Ja.
Aber ich finde es, und das war ein ganz vernünftiger Preis eigentlich auch. Ich glaube, 4.000 Euro haben sie vorgestellt, sich dann das fertig zu haben. Und es soll, glaube ich, heuer noch oder nächstes Jahr rauskommen.
Ja, es ist, da kommen so viele verrückte Sachen raus. Das, ich freue mich, mir macht das unheimlich Spaß. Also ich war heute
wieder, finde es auch sehr spannend.
Ja. Ich war heute wieder auf YouTube unterwegs und bin dann irgendwie abgedriftet in High-Performance-Elektro-Skateboards. Das ist verrückt, ja, was es da schon gibt. Ja. Also die Jungs fahren aus dem Stand mit einem Wheelie weg. Ja, das ist unglaublich. Ja.
Drehmoment ist alles.
Ja, verrückt. Es wird noch heftig und vor allem die Reglementierung von dem Ganzen wird heftig. Ja.
Das ist eh, ich habe letztens ein Interview gehört, ich weiß nicht mehr wo, mit einer Blinden. Und die wurde halt so gefragt, was halt, oder wollte über die Probleme im Alltag sprechen oder so, die halt einen Blinden betreffen. Und sie hat unter anderem gesagt, dass sie mittlerweile ein Problem mit Elektroautos hat.
Natürlich.
Weil sie es einfach nicht hört.
Das ist aber Reglementierung ist schon am Weg.
Ja, müssen die schon irgendeinen
Beep
oder was auch immer einbauen? Ja. Okay.
Ja, das finde ich schade. Aber
ja,
ich finde schade, weil es ist also die Zukunftsvision von einer leisen Stadt, wo du nur noch die Vögel zwitschern hörst.
Ja,
das ist schon interessant.
Obwohl ich bin da vorne jetzt, da gibt es jetzt so eine Elektrotankstelle in der Ziegergasse oder so. Mhm. Und da ist jetzt gerade einer gestanden und hat sie aufgeladen. Das Ding surrt wie nur
beim
was.
Beim Aufladen sind die extrem laut.
Das ist
laut.
Ein Wahnsinn.
Ja. Mhm. Aber sogar das Skateboard ist laut beim Aufladen.
Ja, okay. Ja. Also okay. Das finde ich jetzt schon irgendwie, jo.
Ja.
Ist wie ein kaputter Fernseher. So. Mhm.
Genau.
Jo. Taugt mir eigentlich nicht zu.
Wird schon noch werden.
Gut. Ja, eh.
Wenn das nur auf Garagen und Hinterhöfe beschränkt ist.
Ja, ich denke mir halt gerade, weiß nicht, angenommen, ich bin halt jetzt in einem Wohnhaus und dann stehen in dem Hof zwei oder drei so Dinger und suchen vor sich hin in der Nacht, finde ich das auch nicht lustig.
Ja.
Aber gut.
Wird man sehen.
Ja.
Wird definitiv kommen, ja.
Ja. Ja. Ja, ich wollte noch mal kurz meinen Cut S41 loben. Ich liebe es heiß.
Dein Telefon?
Ja.
Weil?
Weil es bis jetzt, ich meine, jetzt muss ich am Tisch klopfen, also auf Holz klopfen, es halt jeden Blödsinn aus. Also es ist wirklich
unkaputtbar.
Bis jetzt, ja.
Und dir ist es wie oft runtergefallen schon?
Oft.
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 Ja.
Und Spritzwasser und keine Ahnung was, also das ist wirklich, ja. Einfach egal.
Ja, ich wasche mein Handy jeden Tag im Waschbecken.
Ja, wirklich? Ja. Okay. Ah, du hast auch so ein...
Ja, genau. Das ist auch so wasserdicht, so IP-Schlagmichlaut.
Ja, ja.
Und so quasi tägliches Ritual ist Brille waschen und Handy waschen.
Okay, wirklich?
Ja.
Sehr brav.
Ja.
Na, waschen tue ich es nicht. Also nicht absichtlich, aber ja.
Genau. Und das, also irgendwann wird es aufgeben, ja. Mhm. Das mit Sicherheit, aber bis jetzt
cool. Echt
gut. Ja.
Gut, Humblebook Bundle, das interessiert mich, weil ich bin letztens auch auf eins gestoßen.
Ja, du bist schuld.
Ah, ich bin schuld?
Ja, ja.
Okay.
Also es gibt ein Web-Development Humblebook Bundle.
Genau.
Eigentlich sogar ist es nur Front, nein, nicht ganz.
Nein, es ist hauptsächlich Frontend.
Ja. Wirklich?
Und also es Frontend ist irgendwie um 15 Euro, wie viele O'Reilly-Bücher? Das ist echt irre.
15?
Also 15 Dollar, 15 Bücher?
15 Bücher, ja.
Also
digital,
so
als, ja.
Nein?
Ja.
Ah, Entschuldigung, digital. Ja, ja, digital, ja.
In 3 5er-Packs wieder wie üblich.
Genau. Also du kannst...
Um 5, 5, um 10, 10,
10 oder um 15, 15, 15, 15, genau.
Und sind da interessante Sachen dabei?
Durchaus,
ja.
Ich also, meine, von React angefangen, gut.
Ich werde 9 lesen von den 15, ich habe es jetzt heute durchgeschaut.
Mhm.
Einfach auch aus Zeitmangel. Ich würde tendenziell eher sogar mehr lesen, aber 9 werde ich wirklich lesen. Weil es ist React, sind 2, eins React Native.
Mhm.
Wobei das sind alles relativ kurz, oder die meisten sind relativ kurze. Aber es ist auch so eine CSS-Bibel drin mit 1100 Seiten, die werden wir nicht geben. Es ist Kotlin dabei.
Kotlin ist dabei, glaube ich.
Das hat mich auch interessiert. Wie da die Büchersituation mittlerweile ist. Es ist ziemlich viel CSS-Zeug, es ist ziemlich viel Vector, also SVG, es sind 2 Bücher und es ist 1 interaktive Webgrafiken machen, das ist cool. D3-Zeug und so.
Okay, also, da schlage ich zu.
Ja,
ich glaube, ich habe nur mehr 4 Tage.
Also. Ja, es rennt nicht mehr lang, also ich will zuschlagen.
Mhm.
Aber für den Preis, ich finde das echt okay.
Ja, super.
Das ist super.
Ja.
Also.
Muss man eigentlich.
Ich weiß nicht genau, wie neu sie sind. Das
wollte ich gerade fragen, ja.
Ja, das ist manchmal ein bisschen älter.
CSS-Bibel aus dem Jahr 2012 ist halt.
So schlimm ist es nicht.
Okay.
Ja. Aber trotzdem glaube ich, zumindest mal reinschauen und. überprüfen, ob man das brauchen kann, aber ich glaube schon. Also
und diesmal auch alle 15 in allen drei Formaten, also EPUB, MOBI und PDF, weil das ist bei den Humblebook Bundles auch nicht so immer. Okay. Es hängt davon ab, wie sie
es halt kriegen. Es sind alles O'Reilly-Bücher, gell?
Es sind alles O'Reilly, ja. Die mit den Tieren von drauf ist ja O'Reilly.
Ja, nicht? Genau.
Das finde ich schon okay.
Das ist schon nett.
Ja. Definitiv.
Die meisten sind so 200 Seiten ungefähr. Ja. Also es sind nicht so die dicken Wälzer diesmal eben, aber macht nichts. Muss ja nicht viel sein.
Ja.
Weil du CSS gesagt hast, ich beschäftige mich gerade ziemlich intensiv mit CSS Grid.
Okay.
Das ist ein Wahnsinn. Also das wird so quasi die Frontends, die es so gibt, komplett revolutionieren.
Definitiv. Ich finde auch, dass das super ist.
Das ist großartig.
Wie steht das eigentlich zu Flexbox? Das ist mir zurzeit nicht ganz klar. Sprich, wird Flexbox obsolet? Oder wird
nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich muss ganz am Anfang anfangen, es tut mir leid. Tables, so quasi das erste Tool, das wir verwendet haben, um Layouts zu bauen, ja, gibt es bis heute noch, nämlich Tabellen. Ja, also für ganz normale Tabellen. Floats, die wir dann missbraucht haben, um Layouts zu bauen.
Aber nur kurz.
Nein, nicht kurz. Nein, genauso lang wie Tables. Mindestens genauso lang. Ja,
ja, also und das war wirklich, da habe ich so mit Table gearbeitet.
Floats war komplizierter, aber du hast alles damit machen können. Das war
aber die Browser zu der Zeit, wo das aufgekommen ist, haben das teilweise so unterschiedlich gemacht.
Richtig, ja, du hast wirklich...
Also ein Float Left und ein Margin Left, ja, dass das auf allen Browsern gleich ausschaut, war eine Kunst.
Das war eine Kunstform. Also Float Layouts war eine Kunstform. Flexbox haben wir dann missbraucht für Layouts. Ist bis heute eine Kunstform, das gut hinzukriegen oder das zu verstehen, wie Flexbox wirklich funktioniert. Und jetzt gibt es zum ersten Mal in der quasi Internet-Frontend-Welt ein System, ein Layout-System, das tatsächlich für Layouts geschrieben wurde. Ja, und das ist CSS Grid. Alles andere, was wir davor verwendet haben, um Layouts zu bauen, war quasi Missbrauch. Ja, es war nie dafür gedacht.
Naja.
Flexbox? Nein, war nicht für Layouts gedacht.
Sondern? CSS ist Layout.
Ja, aber nicht für komplette Seitenlayouts. Ja. Flexbox ist dafür so. Nicht wirklich, weil du hast halt im Prinzip nur in eine Richtung immer arbeiten können. Also du hast sagen können, entweder so quasi meine Flexbox geht horizontal oder vertikal. Ja? Und damit kannst du keine Layouts bauen.
Ja. Ja,
damit musst du wieder Hacks bauen und Container und Dings und da und dort, um das alles hinzukriegen.
Ja.
Und das ist bei Grid eben zum ersten Mal nicht so. Ja? Und das ist wirklich, wirklich spannend. Vor allem, was sehr interessant ist, du kannst mit extrem wenig Markup und wenig Markup-Tiefe kannst du alles bauen, was du willst.
Mhm.
Ja. Und es funktioniert überall.
Ja.
Findest
du interessant? Funktioniert es wirklich schon überall?
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Es gibt einige mobile Browser, die es noch nicht unterstützen. Also Opera Mini oder sonst was. Wobei man da ehrlicherweise sagen muss, du brauchst auf einem Opera Mini kein Grid-Layout, weil du hast einfach kein großes Layout, du hast ein mobiles Layout, du hast einfach Elemente untereinander und das war's. Einziges Sorgenkind unter Anführungszeichen ist der IE11.
Gut.
Der kann's nicht.
Ja,
der kann nur eine Vorversion von CSS Grid. Ist natürlich schon noch ein Problem, weil gerade viele Leute, die von den Firmen aus surfen, die haben noch den IE11. Ja. Also bei uns sind es aktuell so um die 6%,
6-8%.
Ja.
Okay.
Tragischerweise, wobei unter 10% ist eigentlich quasi nichts. Ja, ist mein Argument. Ja. Was sind schon 10%? 10% Gutschein nehme ich nicht ernst. Ja. Und da ist dann halt die Pflichtübung, dass du zum einen, also der heftigere Weg ist, dass du sagst, du hast eine gute Mobilversion. Und die lieferst du am IE11 aus.
Mhm.
Ja? Oder du baust halt wirklich mit Flexbox zum Beispiel, baust du halt noch ein Fallback für den IE11. Mhm. Das kann man relativ leicht machen.
Ja. Mhm.
Und Ja.
Ich finde es ganz interessant, dass du das so sagst. Ich habe nämlich gerade erst jetzt auch im Zuge meiner Datenschutzgrundverordnungsumbauten auch wieder mal evaluiert, ob ich nicht frameworkseitig was ändere, CSS-Frameworks jetzt. Mhm. Ich habe bisher eigentlich immer verwendet Bootflat, das ist auf Bootstrap aufbauend im Prinzip ein Thema, ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen ist das Bootstrap 3. Also das war noch Pre-Flexbox sogar. Bootstrap 4 wird jetzt, glaube ich, dann Flexbox sein, aber eigentlich war das immer ziemlich ein Moloch. Und hat auch immer nebenbei JavaScript benötigt für relativ viel Zeug. Okay. Und mittlerweile gibt es eine ganze Menge Frameworks, die eben wirklich jetzt reine CSS-Frameworks sind. Ich habe eben mir ein paar angeschaut, habe aber nichts gefunden, was CSS-Grid intern verwenden würde, sondern alle verwenden intern noch Flexbox.
Richtig.
Habe ich ganz interessant gefunden. Und zwei Kandidaten möchte ich nennen, weil ich es interessant gefunden habe, wieder zum Thema Ansätze. Das eine ist Bulma, das steckt zurzeit ziemlich in den Statistiken, Bulma.io. Hat dann insofern einen interessanten Ansatz, das verwendet Klassen statt der Elemente eigentlich. Also ich, für mich war bisher quasi eine H1, eine Überschrift erster Ordnung, in dem Sinne, dass es logisch Überschrift erster Ordnung ist, aber auch, dass es so groß sein sollte, wie die größte Überschrift auf der Seite. Also das sollte.
Aber das ist seit HTML5 vorbei.
Ja, aber rein semantisch macht das halt schon Sinn.
Nein.
Wieso nicht?
Ja, also früher war es so, dass du so quasi auf einer Webseite eine Überschrift erster Ordnung hattest. Mhm. Punkt, aus, fertig, da ist die Eisenbahn drüber gefahren. Das war für Google wichtig, das war für alle wichtig. Ja. Seit HTML5 ist das nicht mehr so, weil du ja eben semantisch aussagekräftige Tags hast.
Also du meinst jetzt so
Section, einen Artikel, ein Side-Element und.
Ja, aber trotzdem, das heißt, Artikel verwende ich dann eine H1,
natürlich,
weil das der Titel vom Artikel ist. Ne?
Natürlich, ja. Aber wenn du jetzt auf einer Seite, ja, auf einer Übersichtsseite 100 Artikel hast, ja, dann hast du 101 H1.
Mhm.
Ja,
okay.
Nämlich einmal für die Sektion oder für den Main-Tag, der beschreibt so quasi, was da jetzt kommt, ja, hast du eine H1 und für jedes Artikelelement natürlich auch.
Ja. Ja.
Tja.
Also das ist...
Und da schreibst du dann eben als Klasse noch dazu Title und dann schreibst du noch dazu irgendwas mit 1, weil das ist die erste Ordnung.
Ah, ja. Wirklich?
Und solange du die nicht dazu schreibst, wenn du eine normale HTML-Seite sozusagen da beinhart reinwirfst.
Alles ein
alles
Textwurscht oder was?
Alles, nein, es ist schon richtig angeordnet auf der Seite, nicht? Weil die Elemente gibt es ja weiterhin, aber es ist alles in der identen Schriftart.
Ja, das meinte ich damit.
In der identen Schriftgröße.
Wirklich? Ja.
Der erste Moment ist schon, huh, was ist da jetzt passiert mit meiner Furchtbar. Seite?
Furchtbar. Also ich es hat einen riesen Trend gegeben mit CSS bei Frontends, den gibt es bis heute. Das ist so quasi das Normalized CSS. Mhm. Ja? Dass du so quasi...
alles ist gleichberechtigt.
Genau, du bügelst einmal über alles drüber, jedes CSS, das der Browser so quasi normal machen würde, out of the box, das normalisierst du. Ich habe das nie verstanden. Mir war das immer zu blöd. Ja, habe das bis jetzt noch nie eingesetzt.
Wirklich nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Weil der Browser tut schon, der macht schon.
Ja. Aber es machen halt alle ein bisschen anders. Das ist dann immer das Problem.
Na, ja, aber in Wahrheit nicht.
Nein.
In Wahrheit nicht. Ich habe heute überhaupt kein Problem mehr damit.
Ja.
Ich schreibe dir ein CSS-File und schaue mir das zum ersten Mal dann in drei Browsern an und es ist überall ident.
Hm.
Ja. Natürlich, du lernst mit der Zeit so die Feinheiten, die Dinge, die du machen darfst und nicht machen darfst, die gehen irgendwann einmal quasi über und die machst du ganz automatisch, aber also normalize.
Ja.
Und eines werfe ich noch in den Ring, also das war eben das Extrem, du musst bei jedem Element eine Klasse dazu schreiben.
Das ist heftig,
das finde ich auch.
Oder mehrere Klassen sogar.
Mhm.
Und das andere Extrem ist Sakura, das ist ein noch kleineres Framework. Das Bulma ist schon gedacht für große Webseiten und so weiter. Da kannst du ziemlich alles machen, was du mit Bootstrap auch machen konntest. Sakura ist für weniger Ansatz, das ist eher so die Idee, wie machen wir schnell für die Oma jetzt eine Webseite, sodass die möglichst wenig und so weiter, und die soll nur HTML lernen können. Das heißt, das ist der umgekehrte Ansatz, von es gar keine Klassen, sondern die stellen wirklich die Elemente.
Mhm.
Und es schaut überraschend gut aus danach.
Okay.
Also es ist ein kleines CSS, was du eben reinwirfst.
Aber das ist eher Ulis Ansatz.
Jein. Ich mache extrem viel über Elementformatierungen. Um so quasi die richtigen Dinge überhaupt zu erwischen, also die richtigen großen Elemente wie eben einen Artikel, gehe ich so quasi über den, über das Element und über Datenattribute.
Okay. Ja. Wirklich?
Ja. Die spiegeln sich dann so quasi bis ins Backend, bis in die Datenbank.
Ach so, okay.
Sind wirklich echte Datenattribute. Ja. Ja, also keine Ahnung, ein Artikel, der irgendwie, keine Ahnung, ein Meinungsartikel zum Beispiel, ja. Ja, eine bestimmte Artikelform. Mhm. Ja, das geht dann bis als Datenattribut ins Frontend und okay. So erwische ich den.
Okay.
Ja, so wird selektiert.
Okay.
Aber das sollte doch eigentlich ein Webkomponent sein.
Ja, die Unterstützung dafür ist halt noch nicht so gut.
Ja, ja.
Ja, das ist ein Problem.
Aber das gibt es ja auch schon theoretisch, weiß nicht, 8 Jahre, 10 Jahre. Ne?
Ja, aber der einzige Browser, der es unterstützt, ist der Google Chrome. Ja. Das ist der einzige, der Web Components wirklich kann. Mhm. Es gibt tolle Polyfills dafür. Aber du kannst das noch nicht durchargumentieren bei großen Seiten. Mhm. Das ist schwierig. Ja, ich bin gerade wieder dran, es zu argumentieren für Teilbereiche. Aber dass du sagst wirklich, jedes Element, das du auslieferst auf der Seite, ist ein Web-Component und es gibt ein Polyfill dazu, das ist schon ein Problem. Ja. Ja. Das geht noch nicht. Ja. Aber noch einmal, um auf Grid zurückzukommen, einsetzen, verwenden. Geht los.
Ja?
Ja.
Ist definitiv. Das wirklich schon so?
Okay. Es ist voll da. Ja. Mhm. Du hast in allen aktuellen und Vorversionen von Edge, von Chrome, von Firefox, von Opera, vollen Support, mhm. ohne große Bugs, ohne irgendwas.
Okay.
Das Großartige ist, dein CSS-File fürs Layout schrumpft um ein paar 100%. Mhm. Ja. Also du kannst wirklich mit ein paar Zeilen kannst du komplette Layouts bauen, die responsive sind. Du kannst die Seite in jedem Breakpoint komplett umdrehen, wie du möchtest. Wirklich, wirklich, wirklich spannend. Mhm. Ja.
Cool.
Und nachdem wir bei dieser Frontend-Geschichte und so sind, habe ich noch ein Thema. Das ist im Zuge dessen habe ich jetzt auch den Chrome 66 endlich installiert, weil ich da ein bisschen schleißig war und entdeckt, dass der wie heißt der? Developer Toolbar heißt es nicht, wie heißt das Ding?
Developer Tools.
Die Developer Tools jetzt deutlich besser sind, als sie noch bei 63 und so waren.
Mhm. Sie werden konstant besser.
Ja. Also was mir echt gut gefallen hat, ich habe immer wieder so Laufzeitanalysen auch gemacht. So, in dem
Web-Sockets kann man endlich wieder.
Ja, die kann man jetzt dort auch Chat analysieren und nicht nur das, auch die normalen Requests haben jetzt mehr Drilldown sozusagen. Also du siehst bei einem Request, wie viel davon ist für DNS draufgegangen, wie viel hat er gebraucht, um das Ding zusammenzubauen, wie viel hat er dann gewartet und all diese Sachen. So richtig so ein schönes kleines Diagramm. Und wenn ich das dann vergleiche mit den Serverzeiten und mit dem, was ich weiß, was ich an Latenz habe, geht mir nur mehr eine einstellige Millisekundenanzahl ab, die ich nicht weiß, wo sie draufgegangen sind. Also du kommst jetzt damit sehr viel genauer dran an die Stelle, wo du das Problem hast und das finde ich sehr schön.
Ja, und auf der anderen Seite, also Frontend-seitig ist es auch sehr schön, weil du hast in den Developer-Tools hast du jetzt quasi die Lighthouse-Audits komplett integriert.
Das heißt auch Accessibility.
Genau, das spuckt ja so relativ viel aus.
Es ist teilweise erschreckend.
Teilweise erschreckend. Und was auch sehr schön ist, das kriegst du nämlich nicht nur über die Lighthouse Audits raus, sondern über den Konsolenbereich unten. Da gibt es einen eigenen Punkt jetzt, der heißt CSS Coverage. Und da kannst du dir anschauen, wie viel von dem CSS, das du geladen hast, tatsächlich verwendet wird auf der Seite.
Jetzt braucht man dann nur mehr Tools, die das gleich automatisch da rausschneiden und zurückbauen.
Das wäre cool, ja.
Ja, das wäre nett. Ja. Aber ja.
Über die Source Maps, die du ja auch mitgeschickt
hast. Das ist auch gerade ein Thema, wo ich mich gerade sehr intensiv damit beschäftige, nämlich so quasi Performance-Optimierung, irgendwelche Blocking-Requests und so weiter und so fort. Und auch ein bisschen so andere Seiten analysiere und das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie CSS oder wie Frontends generell aufgebaut sind. Ja. Also ich habe heise.de habe ich mir kürzlich angeschaut, die haben gerade im Frontend ziemlich viel umgebaut.
Ja, die haben fast relaunched. Sie haben große Teile schon auf responsive umgebaut.
Genau. Da gibt es zwei lustige Fun Facts, finde ich. Das eine ist, sie verwenden CSS Grid. Aber nur für irgendwelche kleinen Sektionen, um zwei Artikel nebeneinander zu stellen. Wo ich mir denke, so, seid ihr wahnsinnig? Ja? Dafür ist Flexbox nämlich gemacht. Ja. Ja? Genau für das und nicht Grid. Ja? Also die haben, was weiß ich, 10 Grid-Container auf der Seite, wo 2 Artikel drinnen sind.
Okay.
Die haben es nicht ganz verstanden. Und das Zweite, was ich sehr interessant fand, ist, heise.de knallt dir 26.000 Zeilen CSS hin.
Was?
26.000 Zeilen.
Jetzt auf 80 Zeichen pro Zeile gerechnet? Oder
nein, was? Nein, wenn ich so quasi das Ganze aufdrösel in schöner Codeformatierung.
Okay.
Ja. Das macht er jetzt auch standardmäßig, also du kannst sagen Prettify.
Ja, genau, also Prettify 26.000 Zeilen.
Ja. Ja. Das ist ja großartig. Irre.
Also ich habe nur Zahlen im Kopf, also standard.de sind wir auf 8.000 Zeilen.
Okay.
Ja. Aber das komplette Ding.
Ja.
Absurd.
Ja. Und dann machen wir gleich noch eine Büchse auf in der Gegend. Wir reden ja die ganze Zeit nicht über den Server und das spielt sich jetzt eigentlich dann auch in nächster Zeit ab.
Ja.
Das ist HTTP 2.
Genau. Wann ist es da endlich soweit?
Es geht los.
Du meinst jetzt Push oder was?
Ja, auch. Mhm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Also ich habe jetzt das erste Mal eine Speedy-Fehlermeldung im Browser gesehen, bei unserem geliebten Auphonic. Das ist ganz lustig, da kriege ich beim Upload eine Fehlermeldung, wenn ich es im Chrome mache, reproduzierbar. Im Firefox funktioniert es prima.
Wirklich?
Also ich glaube, da sind wir gerade an Chrome-Bug auf der Spur.
Okay.
Da sind wir ein bisschen am Debuggen gerade. Aber der hat offensichtlich Speedy im Einsatz.
Mhm.
Aber das ist nur so Randnotiz. Wo ich mir es jetzt genauer anschaue, ist rund um mein Elixir-Framework, was relativ viel über Websockets macht, eben das Messaging. Wo ja dann die Idee wäre, dass man das los würde. Genau.
Ja,
ach so, ja. Aber leider nein. Also mit der nächsten Elixir-Version wird der nächste Webserver unterstützt, der dann, der heißt Cowboy, der Version 2 und der wird HTTP 2 können, nutzt aber alles nichts, weil es die Browser nicht können. Das heißt, jetzt gibt es die ersten, die spaßeshalber sich irgendwelche Desktop-Apps bauen, um auszuprobieren, ob das dann alles gehen wird.
Was? Wirklich?
Ja.
Das ist aber cool.
Und auf die Art und Weise den Server testen, weil die Browser das nicht testen können.
Aber der Chrome unterstützt HTTP 2 noch nicht?
Nicht alles, was notwendig ist, was ich so eben daraus gelesen habe, dieses Server-Push funktioniert, wobei das wird auch so implementiert werden, dass man weiterhin die Sachen in den Browser, also in den Quellcode reinschreiben muss. Und es ist aber so, dass der das eben erkennt, dass das schon vom Server gepusht worden ist und dann nicht nochmal geladen wird.
Okay.
Also es ist sozusagen, es ist eine Art internes Checken, ob die Sachen schon da sind. Also die Assets werden sie ausliefern über die Geschichte.
Ja, da brauchst du sie als Fallback, ne?
Ja.
Das
aber
ist es, ja.
Die Websockets werden sie noch nicht ablösen können. Also die Hoffnung ist noch nicht realisiert in der nächsten Version.
Okay.
Aber immerhin einmal das Pushen von den Assets wird schneller damit nicht.
Ja.
Weil damit macht er eine Verbindung auf und über die wird alles zurückgeschickt.
Ja.
Und der Server weiß ja genau, welche Assets er mit dem nächsten, also mit dem Request noch da dran hängen und kann die gleich schicken.
Mhm. Wenn ihr mal ein Loch habt, schaut sich mal die Seite welt.de an. Mhm. Nachrichtenportal in Deutschland. Die haben wir gerade intensiv analysiert. Die verwenden quasi jeden Trick, den es gibt, um schnell daherzukommen.
Okay.
Das ist unfassbar, wie schnell die ausliefern.
Ja?
Ja, das ist unfassbar.
Mhm.
Die sind wirklich gut. Also natürlich einige absurde Dinge haben sie drinnen, wie zum Beispiel, sie haben ihre Grafiken kommen nicht quasi über einen Request daher, sondern sind alles SVGs, die im Markup stehen. Ja, und die haben auf der Startseite, glaube ich, 160, 130 SVGs im Markup.
Okay.
Ja, beinhart, sie sind komplett wurscht.
Mhm.
Sie haben auch, glaube ich, 4.000 oder 6.000 Zeilen CSS direkt im Markup drinnen.
Okay.
Ja, und. Ja. Verwenden beim CSS-Laden solche Attribute wie rel preload, um das CSS quasi weiter nach vorzukriegen von der Reihenfolge des Ladens. Sehr spannend.
Mhm.
Also welt.de, die ist
okay.
Ja, so da.
Ich frage mich immer, sollte man auf den ersten Request optimieren oder auf die ganze Experience?
Das ist immer die Frage, ne?
Es ist die Frage. Und es ist die Frage, wie weit hackst du es hin, dass du schnell bist?
Ja. Ja.
Wie lang haltet das? Ja. Ja. Ist es mit HTTP2, kannst du dann deine komplette Website wieder komplett umbauen?
Ja, ja. Ja, aber da geht es auch viel um Backend. Inwieweit ist mein
Backend, schnell ist das Backend
potent, das auch so wirklich zu nutzen?
Ja.
Weil wenn ich dann ewig brauche, um einen neuen Artikel online zu bringen.
Klar, aber wenn du jetzt ein brutal schnelles Backend hast, dann scheitert es heute bei fast allen Seiten nur noch am Frontend.
Ja, nein, das eh.
Ja. Und da ist halt das Extremste, die Extremsten sind natürlich Google AMP.
Ja.
Die das,
na gut, die haben HTML beschnitten. Ne?
Genau, ja, die einfach so restriktiv sind, damit sie noch schneller werden, ja, und dann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir wollen auch so quasi bei der Experience, nämlich beim Artikel lesen wollen wir sauschnell sein.
Ja.
Und da machen sie auch absurde Dinge. Mhm. Also zum Beispiel Elemente, die das CSS-Attribut Position Fixed haben. Ja. Kennt man, um irgendwas zu fixieren in der UI. Ja. Diese Elemente nehmen Sie raus aus dem Markup und stellen Sie nach dem Body Tag wieder rein, weil das besser performt auf iPhones.
Ja. Das ist der Grund, oder was?
Beinhart.
Okay.
Ja.
Ja. Ich meine, ich habe auf der IT-Killer-Seite mittlerweile auch Sachen nach dem Body Tag drinnen stehen.
Wer also das leid? Body und HTML zu.
Ja, genau.
Body zu?
Body zu und dann steht es, glaube ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber es war so.
Also das kenne ich bis jetzt nur von Google AMP. Und die das eben aus Performance-Gründen scrollen und so weiter machen. Ja.
Also ich
habe da... Die sind da super hacky unterwegs.
Nein, ich habe es nach dem HTML drinnen stehen sogar.
Nach dem HTML,
sehr gut. Na ja, gut. Nämlich zwei CSS-Dinge. Einmal das CSS für den Player und einmal von Awesome.
Und das ladet er auch. Und
ja,
das ist kein Problem.
Das lädt er.
Ja. Das saniert ja alles. Ja. Aber dann kannst du den HTML-Tag eigentlich ja weglassen. Also, wenn er dir eh wurscht ist.
Was ist denn? Nein, das funktioniert.
Ja, ja. Nein, du brauchst ihn auch gar nicht zumachen. Egal.
Ach so, ja. Ja, stimmt. Aber ja.
Wieder 8 Bytes gespart, oder?
Das hat mir.
Das ist die Frage, wie sich das aufs Painting auswirkt. Ist das egal?
Nein, komm schon. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nämlich auch nicht.
Bin ich mir nicht so sicher.
Ja. Weil es kann durchaus sein, wenn der HTML-Tag noch nicht zu ist, dass er dann trotzdem drauf wartet, obwohl er die Seite schon rendern könnte. Keine Ahnung, das ist jetzt nur Spekulation. Aber ich glaube, ich habe das von Lighthouse oder von irgendeiner Google-Empfehlungsseite.
Okay. Ich habe es jetzt bei manchen Seiten so gemacht. Also ich diese Datenschutzsachen, die habe ich alle in Markdown geschrieben, weil ich ja sehr viel so Jekyll-Seiten verwende. Und habe aber manche Seiten Rails-Seiten. Das heißt, dann bräuchte ich eigentlich HTML. Und ich habe aber keine Lust gehabt, das in HTML zuerst umzukonvertieren. Vor allem, wenn ich mal was ändere, muss ich dann immer diesen HTML. Das ist
ein Plugin, um Markdown zu
konvertieren. Jetzt habe ich einfach ein JavaScript.
Das klingt eine Geschichte.
Liefer Markdown aus.
Diese faulen Entwickler.
Ah, ich habe einfach ein PDF.
Aber es ist echt schnell. Also die Engines sind halt schnell mittlerweile.
Ja, nein,
ne? Natürlich sind sie das. Weil das Lustige ist, du überträgst auch viel weniger Code auf die Art und Weise. Nicht? Also der Markdown ist viel kürzer als HTML.
Genau. Ja. Und das JavaScript zusätzlich noch wird das gerade auch nicht mehr fett machen.
Ja. Nein. Nein. Ich nehme das mit. Ich finde das interessant.
Ja.
Ich nehme das mit.
Aber du brauchst dann halt JavaScript.
Absolut.
Aber das ist heutzutage eh schon. Also wer surft noch
in ohne gewissen, JavaScript? In gewissem Sinn brauchst du das JavaScript auch nicht, weil dann bleibt es halt als Markdown dort stehen. Es ist nicht so furchtbar.
Ja, stimmt schon. Naja, ja.
Der Text ist da. Also es ist nicht so, dass er weiß.
Ich benutze Disable JavaScript in den Chrome DevTools quasi noch täglich, um zu testen.
Ja. Okay.
Um wirklich zu schauen, so quasi, was.
Kommt es halt ohne daher. Ne?
Quasi, wie baut sich meine Seite auf und wann macht das JavaScript Probleme und wann hookt das?
Gibt es viele Seiten, die dann echt weiß bleiben?
Ja, natürlich.
Ja, was eine Katastrophe ist.
Ja.
Ja.
Schön, ich freue mich, dass das so Frontend-lastig ist.
Ja, heute ist ja Frontend-lastig.
Nicht gut.
Stefan? Robiox.
Ah, da bin ich heute drüber gestolpert. Ich habe das irgendwie anders gelesen. Kennt ihr das?
Nein.
Roblox.
Roblox geschrieben. Roblox, Entschuldigung, ja.
Habe ich einen Artikel gelesen, ja, Roblox versucht jetzt Kinder dazu zu verführen, zu programmieren. Mhm. Haben gedacht, hä, was ist das für ein cheesy
Wording? Also das ist die Marketing-Aussage oder was, oder wie?
Also ja, okay. Und das ist auch gar nicht eigentlich böse gemeint. Das ist
ja, es klingt nur ein bisschen komisch.
Aber. Eine Spieleplattform, könnte man sagen, mhm. Oder sie nennen sich auch Social Network und so weiter.
Okay.
Angefangen hat das Ganze gemäß ihrem eigenen Video mit einem rechteckigen Kastel, wo sie eine Physics Engine drumherum gebaut haben, sodass sie Physik zum Simulieren begonnen haben, und ausgeartet ist das dann in einer 3D-Spieleplattform, wo es, was ursprünglich gedacht war, halt, dass halt Leute, die nicht so viel Programmierfahrung haben, auch programmieren können. In weiterer Folge, die dann auch das ran, eben über ihre Plattform da veröffentlichen müssen. Natürlich hast du da eine gewisse Bindung da dann dran.
Aber ist das browserbasiert oder?
Das weiß ich nicht einmal. Okay. Ich glaube schon. Aber jetzt geht es eben denen darum, dass sie die Kinder da auch hineinziehen. Und angeblich finden jetzt in Europa mehrere hundert Workshops zu dem Thema statt. Und auf allen möglichen Codecamps im Sommer und so weiter. Und sie haben jetzt Materialien auch für Lehrer zur Verfügung gestellt und so weiter. Und versuchen über diese Spielegeschichte Kinder zum Programmieren zu kriegen, was ich ihnen an und für sich cool finde.
Nein, prinzipiell ist das eh eine gute Idee. Ja.
Schaut ein bisschen so aus wie diese Lego-Spiele gefühlt.
Ja. Okay.
Aber durchaus 3D-Zeug und schaut alles hübsch aus, finde ich. Heute ist entdeckt, also wir werden sich ein bisschen genau anschauen, was so dahinter steckt.
Ja, ich war Roblox. Ich habe da was Interessantes, was da dazu passt und zu einem deiner Hobbys dazu passt, nämlich dem Löten. Ich habe jetzt was gekauft, was bestellt. Und zwar auf Amazon den Franzis Fledermausdetektor. Zum selber bauen.
Das bin gespannt.
Ist voll cool. Ja. Kostet 19,99 €. Mhm. Ja. Kommt eine Schachtel daher mit einer Anleitung und ein Sackerl voller Bauteile.
Und ein Ultraschallsensor oder was?
Genau, da ist ein Ultraschallmikrofon drinnen, da sind ein Frequenzregler, ein Lautstärkenregler und ein paar Bauteile, die du halt auf die Platine noch auflöten musst, dabei. Und ich habe gelötet. Ja, das letzte Mal wahrscheinlich irgendwann als Kind. Ja. Und ich habe mich richtig geschickt angestellt. Ja.
Wirklich?
Ja. So die erste Lötstelle war scheiße.
Ja. Aber dann?
Die war richtig scheiße.
So wie beim Radfahren, das verlernt man
genau. Ganz. Ja. Dann habe ich es halt nochmal warm gemacht, dann habe ich so eine, wie heißt das, Lötpumpe?
Ja.
Zack, einmal abgezackt. Du, und dann ist das ratzfatz gegangen, ja, das Ding war in einer halben Stunde durch, ja, pipi feine Lötstellen, und ich habe einen Fledermausdetektor.
Was, mit dem kannst du dann herum...
Genau. Also, du stellst dich quasi, das Schöne ist, bei uns im Hof, bei der Wohnung, gibt es viele Fledermäuse. Mhm. Also, dass jede Nacht kreisen dort einfach, keine Ahnung, 10 bis 20 Fledermäuse und fangen. Und das Zeug funktioniert richtig gut.
Also du hörst das dann wirklich wie
die... Ja, also das übersetzt ja quasi die Ultraschallsignale einer Fledermaus auf hörbare Geräusche. Also hat einen Lautsprecher drinnen, ja, und du kannst das wirklich in einen riesen Drumhof reinhalten und du hörst...
Wirklich?
Ja, ganz laut. Ja.
Cool.
Und die Fledermäuse, also wenn sie näher kommen, werden sie natürlich viel, viel lauter. Ja. Und ich habe dann ein bisschen nachgelesen, also... Fledermaus-Kenner und Experten, die können so quasi mit diesem übersetzten Ultraschallgeräusch, können sie dir ganz genau sagen, welche Art das ist.
Wirklich?
Ja. Stoßen alle unterschiedliche quasi Töne aus. Mhm. Ja. Und lustiges Projekt. Also jeder, der irgendwie Fledermäuse in der Umgebung hat.
Wie ist das nochmal, Franzi?
Franzis Fledermausdetektor. Und das Coole ist, der Franzi, ja, der das macht... Der hat irgendwie auch andere Sachen. Das hat
große Firma.
Der hat den Franzi
Gewitter. Du kennst das oder was?
Das ist ein Verlagshaus.
Ah, ja. Okay. Da gibt es den Franzis Gewitterwarner und den Franzi Metalldetektor und.
Okay.
Ja, also gibt es echt coole Bausätze. Ja. Und das Schöne ist halt wirklich um wenig Geld. Ja, weil ich habe mir gedacht, das quasi macht den Kindern eine Freude und kaufe einen Fledermausdetektor fix fertig. Da legst du gleich mal 100, 150 Euro ab. Ja? Aber eben die Alternative, die genauso gut funktioniert und sogar noch die Löt-Experience quasi mitbringt, um 19 Euro, super Sache.
Super, ja.
Ja, ich habe gelötet.
Super.
Ich habe auch noch ein paar Bausätze zu Hause. Ja. I'll keep you updated.
Sehr gut.
Super. Ich wollte noch eins sagen. Stefan und ich haben jetzt wieder Hour of Code, stimmt, mehr oder weniger, also neu gestartet, stimmt nicht, aber halt es geht weiter. Und abgesehen von dem Nanto Tetris, hast du beim letzten Mal den Podcast Machine Learning Guide erwähnt. Da bin ich mittlerweile bei Folge 9 oder 10, ich weiß es jetzt nicht. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Also wenn du dich für Machine Learning interessierst oder zumindest einmal, ich finde es nämlich, es geht sogar, wenn man nur ein bisschen mehr Ahnung davon haben will, reicht schon. Also man muss das ja dann nicht, schlussendlich nicht wirklich tun.
Also jemand wie ich hätte auch was davon.
Absolut.
Absolut.
Okay.
Absolut. Und er ist, und das Coole ist, er wiederholt sehr, sehr oft. Und das sehr eindringlich, aber nicht unangenehm. Das heißt, mir ist wirklich schon oft passiert so, jetzt war ich 2 Minuten nicht aufmerksam, weil ich mir gerade eine Wurstsemmel gekauft habe oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und er wiederholt es dann aber nochmal. Und das finde ich super. Und die Episoden dauern auch nicht lang, die dauern eine halbe Stunde teilweise oder sowas. Das ist alles in einem erträglichen Maße und das ist wirklich cool. Und er hat sehr orge Vergleiche. Also er vergleicht zum Beispiel Machine Learning mit Kochen. Am Anfang haben wir gedacht, mir interessiert Gemüseschneiden nicht. Aber er erklärt dann, warum das und das und das wie Gemüseschneiden beim Kochen ist. Das ist halt eine Vorbereitung, die man tun muss, damit halt nachher was rauskommt.
Die Mise en place. In der Fachsprache.
Ja, Entschuldigung. Ja. Nein, aber ich finde ihn wirklich gut gemacht. Danke für die Empfehlung, Stefan. Das ist wirklich, wirklich gut. Also einfach anhören.
Jetzt sind es, glaube ich, 30 Folgen oder so. Das heißt so irgendwas um die 25 Stunden.
Ja.
Wer die nicht hat, sondern nur eine Stunde Zeit hat und wissen will, wie ein neuronales Netz funktioniert, da empfehle ich auch ein YouTube-Video noch. Da habe ich jetzt eins gefunden.
Okay.
Das ist eigentlich ein Talk von einer Elixir-Konferenz. Lustigerweise kommt, glaube ich, keine einzige Zeile Code vor, die irgendwie jetzt signifikant
Kant für Elixir
für die Sprache wäre. Und der erklärt das echt super gut.
Na, ich finde schon...
wozu braucht man die Layers?
Ja,
und Feedback, wie macht man das? Warum macht man
Propagation
das? Propagation, genau. Wozu macht man das, diese Sachen? Und alles in einer Stunde...
Na, ich habe diesen Debat-Coursera-Kurs schon vor Urzeiten angefangen.
Den Andrew Ng, NG heißt der mit Familienname, glaube ich.
Wer?
Der Coursera-Kurs, der berühmte.
Ich weiß gar nicht, ob das der berühmte ist.
Aha. Weil den zitiert er dauernd.
Den
und mittlerweile auch von anderen Podcasts schon, also Andrew Ng.
Und Coursera hat jetzt mit Google, bietet jetzt eine neue, ich glaube, das ist nicht nur ein Kurs, sondern es sind insgesamt 5 und das kostet dann halt auch was, aber ist jetzt nicht so aufregend teuer. Coursera und Google machen gemeinsam einen Kurs, wo du, natürlich schicken sie dich dann in die Google Cloud, aber das ist halt so angewandtes Machine Learning mit Google. Ja. Und ich hab mal kurz das Programm angeschaut, oder wie heißt das so schön, Syllabus. Klingt auch sehr interessant. Also ja, prinzipiell, ich kann Coursera nur empfehlen. Ich habe da, also einen Kurs habe ich schon komplett durch, habe auch mein Diplom, ja, nicht weniger. das habe ich irgendwie vor 1,5, 2 Jahren fertig gemacht oder sowas. Da ging es um Audio in Wahrheit. Wollte ich nur kurz erwähnen und der Podcast, ich finde ihn wirklich gut. Gut gemacht. Ja,
mich fasziniert noch immer die Wurstsemmelverkäuferin. Ja. Das ist so bitter. Also wir leben in so einer bizarren Welt. Ja. Du stehst da, kaufst eine Wurstsemmel und lernst gerade in Wahrheit Machine Learning. Ja. Ich finde das schon cool.
Ja. Ich habe halt die Kopfhörer drinnen gehabt und habe halt trotzdem bestellt.
Ja, aber es,
ich meine, ich habe es ja verstanden. Also,
mein, aber es ist großartig, dass das funktioniert.
Ja, das funktioniert.
Ja. Dass du wirklich beim Wurstsemmel kaufen Machine Learning lernen kannst. Mhm. Ja. Ja. Ein hochkomplexes Thema, wo du früher quasi eine Uni besuchen hast müssen wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Oder dich wirklich eingraben hast müssen in das Thema. Und heute kannst du das eben beim Wurstsemmel kaufen machen.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist irgendwie eine schöne neue Welt.
Ja. Gut. Ich habe, glaube ich, nichts mehr.
Sind wir durch?
Ich würde sagen, ja.
Ja, passt.
Sehr gut.
Dann würde ich sagen, ja, das passt total. Vielen Dank. Ich spiele das Outro und wir hören uns beim nächsten Mal.